In Folge 92 werden wir heute einfach mal verschiedene Sachen im Sitzen ausprobieren.
Und wir retten Bücher vor der Verbannung. Los geht's.
Erzähl mir was Gutes. Der Podcast mit Susan Link und Markus Barth.
Folge 92 von Erzähl mir was Gutes. Wir sagen wie immer Servus, Grüezi und Hallo in die Runde. Und natürlich besonders begrüße ich meine wunderbare, zauberhafte, fantastische Podcast-Partnerin Susan Link, die sich wieder an meinem Ohr befindet. Hallo Susan.
Ein freudiges Bumsfallera von mir zurück. Man muss ja immer flexibel bleiben.
Du musst
bleiben
immer noch
Begrüßung,
einen draufsetzen.
Ne?
Aber komm, geht's dir gut?
Ich war kürzer. Soweit, ja, doch, ja. Soweit versuche ich.
Ich habe dich heute Morgen beobachtet. Klingt creepy, oder, wenn ich das so sage? Ich saß in meinem Hotelzimmer in Hannover und habe gedacht, jetzt gucke ich doch mal Morgenmagazin. Und da war sie, die Frau Link, und
du
saß
hast,
auf
du hast den Klassiker gemacht. Wir werden ja vor allem in Hotelzimmern geschaut.
Ach, ist es so, wirklich?
In Hotelzimmern, ja, Fitnessstudios. Natürlich gibt es auch genug Menschen, die es zu Hause tun. Aber der Klassiker, weil man im Hotelzimmer, machen die meisten Menschen den Fernseher an. Das ist irgendwie so eine Gewohnheit, da hört man jetzt nicht unbedingt Radio. Und so hat das so als Begleitung laufen. Und deswegen sind wir, also ich habe viele Freunde, die gar nicht morgens immer so dazukommen mit Familie und sonst was. Aber immer, wenn die im Hotel sind, melden die sich bei mir. Ja. Das finde ich auch mal sehr lustig.
Ich sehe dich.
Ja, ich habe dich gesehen, du warst da. Ich war tatsächlich da und habe die entsprechende Matschbirne wie immer nach dem Frühdienst. Und ich finde, das sind perfekte Bedingungen für diesen Podcast.
Perfekte
jetzt.
Ja. Aber ich habe dann auch gleich die rührende Geschichte von eurem Patenelefanten gesehen. Da wusste ich ja gar nichts von, der jetzt nach Leipzig verfrachtet wird.
Irgendwie. Nee, nach Polen. Der geht nach Polen.
Ach, nach Polen. Ach, ja. Komm ich denn? Na, das ist ja fast schon. Oh Gott, nein. Ich mache den Satz nicht zu Ende.
Nee, tatsächlich. Ja, ich hatte auch keine Ahnung, dass das so sein muss. Aber die Zoos ahmen da wohl wirklich die, die Normalität nach, also draußen ist es auch so, dass diese Herden von den weiblichen Elefanten geführt werden und wenn die Jungs so in so ein Pubertätsalter kommen, dann müssen die auch losziehen, auch in der Natur und gründen dann mehr so Junggesellenclubs und wenn die dann geschlechtsreif sind, dann suchen sie sich wieder Anschluss, um eben auch eine Frau zu finden. Ja. Oder in dem Fall eine Elefantin. Und deswegen wird er jetzt, der kommt jetzt wirklich in die Jungs-WG nach Polen. Und von da geht es dann auch wieder weiter, wo er dann eben als zukünftiger Papa gebraucht wird. Das ist, ich finde es total interessant. Es gibt wirklich dann so ein Buch für ganz viele europäische Zoos. Und da steht dann immer drin, welcher Elefant gerade in welchem Zustand gerade wie wo. Und dann werden die so ausgetauscht, damit man so voneinander profitieren kann auch. Damit dann da ein pubertierender Junge einen Kumpel dazu kriegt und so weiter. Total spannend, aber wir sind schon auch traurig, weil Moma ist ja, also der hieß ja auch Moma. Ich, ne? Ja, das ist kleine Kerlchen. So. Man wusste irgendwie, im Kölner Zoo kann man mal vorbeigehen und das Patenkind besuchen.
Ja.
Ne?
Und was ich ja total lustig finde, weil wir haben ja einfach so viel über jetzt Elefanten gesprochen in der letzten Zeit hier in unserem Podcast, dass ich, als der dann in diese Box da reingebracht wurde als Training und wie die das gezeigt haben, wie die das trainieren, indem sie ihn einfach besonders lecker füttern in dieser Box. Und dann hat man ihm eine Banane hingeworfen und ich habe natürlich sofort darauf gewartet, dass er diese Banane schält. Hat er aber nicht. Faules
Nein.
Stück.
Das kann doch nur die tolle Elefantin aus dem Zoo in Berlin, die es sich bei ihrem Pfleger abgeguckt hat.
Aber was habt ihr denn da in der Erziehung falsch gemacht, bitte? Das ist doch euer Patenelefant. Hätten wir da nicht mal hingehen können und mal sagen können, streng dich mal ein bisschen an. Oh.
Das war heute Morgen in der Tat sehr lustig, weil der Pfleger dann noch so ein paar Sachen über ihn erzählt hat. Also er schläft gerne lang, er spielt Fußball. Das war wirklich so ein bisschen, als ob die Pateneltern irgendwie so hinkommen und mal ein bisschen was über ihr Patenkind erfahren. So, aha, was macht er denn gerade so gerne und so. Ja, und jetzt
er schläft gerne und spielt gerne Fußball. Das ist doch quasi Sven Lorich gefangen im Körper eines Elefanten.
Ja, Sven ist ja mehr so ein Läufer, wollte ich gerade sagen. Ja, aber was ich interessant finde, dass man auch Elefanten, also wie beruhigt man den auf der Fahrt? Übrigens anders als bei Kindern. Man lässt ihn die ganze Zeit fressen. Weil bei denen geht ganz viel über den Magen und dann, das beruhigt die. Und deswegen
das kann
hat er
ich bei
da,
Kindern nicht empfehlen.
Nee, das habe ich dann auch gedacht. Also vor so einer Fahrt, wo man nicht weiß, wie die Kinder das finden, ordentlich was füttern, wäre jetzt nicht so gut.
Boah, hatte ich das mal erzählt? Wir sind ja früher immer sehr oft von Zeilermai nach Bamberg gefahren, wo die Hälfte meiner Familie herkommt. Und ich war ja ein absolut unmögliches Autofahrkind.
Also ein schlimmes Kind?
Oh Gott, wir saßen ja kaum im Auto, mussten meine Eltern
schon
wieder anhalten, weil ich mich übergeben musste. Ja.
Natürlich.
Und es wurde halt auch nicht besser, wenn man dann bei der ganzen Verwandtschaft war und dann mit Bamberger Hörnler und mit Kuchen durchgefüttert wurde und auf der Rückfahrt. Also wir haben es, glaube ich, nie nach Hause geschafft, ohne dass es sich Klein Markus einmal ins Gebüsch erleichtern musste. Und es sind einfach 30 Kilometer.
Nein.
Doch.
Ihr seid eine halbe Stunde gefahren und davon warst du 20 Minuten
davon
draußen.
Davon war ich mindestens zweimal an irgendeiner Tankstelle.
Wunderbar.
Egal.
Ach, so schön. Gut, dass wir dich heute nicht transportieren müssen.
Nee, das ist schön. Ich bleib schön hier sitzen und ich erzähle ein bisschen von der letzten Woche, wenn du Lust hast. Wir hatten wirklich spannende Themen, finde ich. Wir haben ja nochmal über die Weinbergschnecken gesprochen und da habe ich mich sehr gefreut, weil wir haben eine Mail bekommen von Sonja.
Ja, super.
Die uns erzählt hat, sie ist Erzieherin und hat früher in einer Kindergartengruppe im Wald gearbeitet. Und da sind sie wohl regelmäßig in den Wald gegangen und haben Schnecken markiert. Also sie haben so ein Stück Gurke mitgenommen und ein Edding. Und dann haben sie die Schnecke gefüttert und währenddessen ganz vorsichtig den Namen von einem Kind auf das Haus geschrieben. So. Und tatsächlich haben sie 3 Jahre später nochmal die jeweilige Schnecke gefunden mit der entsprechenden Markierung. Fand ich großartig. Wir haben ja gesagt, ich habe es wieder nicht recherchiert, aber angeblich 30 Jahre wird so eine Schnecke alt.
Ja, sie hatte doch auch geschrieben, dass die ihr Häuschen wohl auch gut selber reparieren können, ne?
Ja, das stimmt natürlich.
Fand
das
auch
das kann sein. Auch davon weiß ich natürlich nichts. Aber fand ich eine schöne Nachricht.
Vielen Dank,
Sonja, dafür. Hat mich gefreut. Und du hast auch, glaube ich, noch was bekommen, oder?
Ja, wir haben ja letzte Woche über den Pedibus gesprochen in Ungarn. Das war ja so eine niedliche Idee, dass man Kinder, damit die nicht immer alle mit dem Auto zur Schule gebracht werden und trotzdem, ne, will man ja dafür sorgen, dass sie auch sicher ankommen, hat man dort die Idee eines Pedibuses gehabt und das heißt, man geht zu Fuß, also per Pedis. Und wir hatten erzählt, wie toll das ist für die Kinder, für die zum Teil Rentnerinnen und Rentner, die Kinder begleiten, eine schöne Aufgabe haben, Spaß haben. So, und dann hat uns Katrin geschrieben und hat uns gesagt, toll, lustige Idee und schöne Idee. Gibt's übrigens auch in Deutschland nur ein bisschen abgewandelt, zum Beispiel in Frechen. Das ist hier gleich um die Ecke von Köln. Da gibt's den Bicy-Bus, also von Bicycle, von Fahrrad abgeleitet. Das fand ich auch eine sehr schöne Geschichte. Da wird nämlich dann die Straße frei gemacht und Eltern und Kinder können dann mit dem Fahrradbus, also dann zur Schule und haben dann wirklich so eine gemeinsame Idee, da kann man auch zwischendrin, gibt es Treffpunkte und dazukommen, also da wird richtig in großer Gruppe geradelt, damit alle dieses Erlebnis haben können und nicht immer irgendwie gebracht werden müssen und einen unsicheren Schulweg haben. Es ist für viele Eltern echt schwierig.
Stell ich mir super vor. Und übrigens hat mir auch noch jemand eine Mail geschrieben oder einen Hinweis bei Facebook, glaube ich, war das, weil es durchaus auch das mit diesem Pedibus in Deutschland so gibt, also mit zu Fuß und zwar sogar in einem offiziellen Schreiben vom Verkehrsministerium in NRW. Da gibt es so ein Zukunftsnetzwerk Mobilität und die schlagen das auch vor, dass Gemeinden das also organisieren, einen, sie nennen es dann Walking Bus. Also das ist im Endeffekt genau dasselbe, nämlich Erwachsene, die Schüler quasi abholen und dann gemeinsam zur Schule bringen. Und es gab wohl oder gibt es noch immer sowas schon mal in Osnabrück. Also das ist also nicht nur in Ungarn.
Offensichtlich. Nein, das ja definitiv nicht. Also jetzt die Idee mit dem Fahrradding kommt auch aus Barcelona. Also das ist wirklich etwas, was sich verbreitet und weil es, glaube ich, wirklich, man könnte ja jetzt auch wieder, also viele Leute würden wie sagen, ihr könnt da einfach zu Fuß zur Schule gehen, aber es hat sich nun mal die Verkehrssituation geändert und gerade für Grundschulkinder ist es oft schwierig und auch gefährlicher geworden und nicht jeder kann dann irgendwie sagen, dann gehst du halt mit 3 Freunden und wenn die Kinder sich dann auf eine andere Art zusammentun können. Und das ist ja eigentlich die Idee dahinter, mit Fahrrad oder zu Fuß. Das ist wirklich eine schöne Lösung.
Ich finde es super. Ja, wir hatten das auch, ich hatte ja auch ein Zitat aus unserem Podcast auf meine Facebook-Seite und auf die Instagram-Seite gestellt. Ich sag mal so, es gab lebhafte Diskussionen. Ich möchte an dieser Stelle nochmal betonen, niemand über 60 soll gezwungen werden, irgendwas zu tun, worauf er keine Lust hat. Es ist ja immer dasselbe. Du schreibst bei Facebook irgendwas und es gibt halt immer mindestens 2, 3 Leute, die sich sehr anstrengen, dich falsch zu verstehen. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, liebe Seniorinnen, liebe Senioren, wenn ihr einfach nur ein Buch lesen wollt, lest bitte ein Buch. Aber ich bin immer noch der Ansicht, wenn jemand Lust hat, was zu machen, dann soll er auch die Möglichkeit dazu haben. Ja. Und dazu ist dieser Pedibus, glaube ich, eine sehr gute Möglichkeit.
Darum ging es ja, weil wir hatten von der älteren Dame da zum Beispiel Berichte, die richtig aufgeblüht ist, weil sie mit den Kindern unterwegs sein konnte und eine Riesenfreude daran hatte. Und ich meine, woran man in welchem Alter Spaß hat, ist ja egal, aber Hauptsache, man hat nicht das Gefühl, gerade wenn man in Rente ist oder sonst was, so okay, die Gesellschaft braucht mich nicht mehr. Wer nicht gebraucht werden will, wie du so schön sagst, legt euch hin, geht alleine spazieren, genießt euren Tag, wie ihr es wollt. Es ist ja für nichts. Ist ja für nichts ein Zwang, aber man kann sich auch mit denen freuen, die sagen, ich freue mich noch über irgendeine Aufgabe und es gibt was Schönes. Aber so, ich meine, warum machst du das auch mit diesem Internet? Weißt du, das ist...
Warum wir alle das mit diesem Internet machen. Ey, ich weiß nicht.
Aber um Gottes Willen.
Wo ich mir denke, wie sehr kann man sich anstrengen, jemanden falsch zu verstehen?
Bei so einem schönen Thema.
Man weiß es nicht. Egal.
Man weiß es nicht.
Es ist, wie es ist. Aber wir wollen ja alle Dinge richtig verstehen. Wir wollen ja nur gute Laune hier verbreiten. Und das tun wir auch heute wieder und haben uns wieder Geschichten zusammengesammelt aus der ganzen Welt und werden die jetzt hier unterbreiten. Und ich weiß mal wieder nicht, was Frau Link rausgepoolt hat. Deswegen sage ich jetzt einfach mal, erzähl mir doch was Gutes, Susanne.
Ja, Katrin kommt ganz groß raus. Es hat mir sehr gefallen, dass sie uns geschrieben hat, natürlich zu diesen Bicy-Bussen. Und sie hat aber noch eine Geschichte aus Hamburg mit dazu gelegt, die sie gefunden hat. Und die finde ich so schön. Auch da wieder, macht doch alle, was ihr wollt. Aber wenn ihr das gut findet, macht doch das. Ja. Weil das gefällt mir sehr gut. Es gibt ein Hamburger Projekt, das ist der Zuhörkiosk. Und das ist einfach durch Zufall entstanden. Ein Drehbuchautor, Christoph Busch, hat vom ein paar Jahren gesagt, so Mensch, da steht ein Kiosk leer in der U-Bahn-Station, da würde ich mich gerne reinmieten und dort meine Geschichten schreiben. Und die Leute, die vorbeigehen, das wäre irgendwie ganz schön, wenn die mich hier so ein bisschen inspirieren und können mir gerne so ein paar Geschichten erzählen. Und deswegen hat er da ein Schild aufgestellt, ein Plakat mit der Aufschrift, ich höre Ihnen gerne zu, jetzt gleich oder ein anderes Mal. Und war dann völlig geflasht, dass ganz viele Leute, also er ist gar nicht mehr zum Schreiben gekommen, weil ganz viele Leute stehen geblieben sind und mit ihm gesprochen haben, das genutzt haben, sich unterhalten haben, ihre Geschichten erzählt haben. Also ich glaube, so viel Inspiration für Drehbücher hat er nie wiederbekommen. Und da war dann eine Frau auch dabei und da ist das neue Projekt, von dem ich jetzt rede, entstanden, die gesagt hat, Mensch, eigentlich sitzt sie gerne auch mal auf einer Parkbank und ist aber auch oft alleine unterwegs und es traut sich immer keiner, sich so dazuzusetzen, weil wir kennen das alle in unserer Gesellschaft, ist es ja immer so unangenehm, peinlich, setz mich doch jetzt nicht so jemand Fremdes, wie wirkt denn das auf so eine Bank? Und da hat er die Idee gehabt, wir machen doch einfach gesellige Bänke. Alleine diese Formulierung finde ich schon ganz niedlich. Und jetzt haben sie die auch in Hamburg aufgestellt, die geselligen Bänke. Und das ist so, dass auf der einen Seite auf der Bank steht, auf der Rückenlehne, setzen Sie sich gerne dazu. Daneben steht nichts. Und dann hast du, liebe Menschen, das ist so die Wahl, also nicht aufregen, du kannst das selber entscheiden. Wenn du dich
mit ihm... Wie vorsichtig wir schon geworden sind.
Ja, man weiß doch nie, weil nachher hört jemand vom Internet zu. Du kannst dich also vor die Schrift setzen, dann ist es ja wurscht, dann signalisierst du ja nicht hier, komm bitte zu mir, sondern ich sitze hier und lassen Sie mich einfach hier sitzen, um es mal mit Loriot zu sagen. Oder du setzt dich eben auf die andere Seite der Bank und dann steht einfach neben dir, setzen Sie sich gerne dazu. Und dann hat man auch nicht mehr so diese, auch ich weiß auch nicht, ob das jetzt passt oder so. Und ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt könnte man natürlich auch wieder sagen, ja, wozu brauche ich denn eine Schrift auf der Bank, kann ich doch auch so machen. Ja, aber unsere Gesellschaft ist nun mal anonymer geworden, auch gerade in Großstädten, man kennt sich nicht mehr so, viele ältere Menschen, aber auch egal wer, gehen vor die Tür und sagen, Mensch, da treffe ich überhaupt Leute, meine Mutter zum Beispiel, die ist immer ganz wunderbar, die lernt immer Hans und Franz an der Bushaltestelle kennen, die wird auch immer angesprochen, also ist wirklich unfassbar, die hat auch so, die braucht diesen Schriftzug gar nicht, Mama wird immer angesprochen, aber ich merke auch, wie sie das genießt und wie doof das für sie wäre, wenn sie jetzt keinen treffen würde, der plaudert, und wir kennen das ja auch schon von Plauderkassen, ne, in Supermärkten und so, und ich finde so eine Bank, und wenn dann da steht, setzen sie sich doch daneben, da kannst du einfach eine schöne Atmosphäre, jemanden kennenlernen, den du nett findest. Vielleicht lernst du auch jemanden fürs Leben kennen, weiß man doch nicht, wenn man sich da hinsetzt. Weißt du, so eine Tinder-Parkbank quasi. Es bleibt doch alles offen.
Dann kriegst du noch einen neuen Papa, pass nur auf, du. Wenn du mal da jemanden auf der Bank kennst.
Also da muss ich sagen, bitte, auch dafür, bitte, macht doch, was ihr wollt. Aber Katrin, super Idee, dass du uns das geschickt hast, weil das passt natürlich genial in unseren Podcast. Also wirklich aus so einem Kiosk, wo die Leute gerne was erzählen, dann noch so eine gesellige Bank oder mehrere jetzt zu kreieren und die werden jetzt auch verteilt, wird es mehr von geben. Super.
Ich find's lustig, weil ich wollte dich fast schon unterbrechen, weil die Geschichte mit dem Kiosk, die hatten wir ja auch schon in unserem Podcast tatsächlich.
Ja, ja.
Ich weiß ja noch, dass ich sogar mal da am Kiosk vorbeigegangen bin, als ich in Hamburg war und mir das mal angeguckt habe, weil ich es gar nicht glauben konnte und fand es so eine tolle Idee. Aber das ist natürlich eine Spitzenweiterentwicklung mit dieser Bank. Also das ist, ich sag mal so, in Köln heißt das nicht gesellige Bank, sondern einfach Bank.
Weil da sitzt Köln, man eh zusammen, setz dich doch neben mich.
In Köln musst du keine Angst haben, dass du da lange alleine sitzt. Im Gegenteil, du musst manchmal dir schon Orte suchen, wo du mal alleine sitzen kannst, ohne dass dir jemand einen Kölsch ausgibt und sagt, komm, trink doch eine mit.
Ja, aber es ist tatsächlich so, es ist nun mal nicht überall so, ne? Und es ist auch immer so ein bisschen, und ganz ehrlich, ich weiß nicht, machst du das, wenn die Bank schon besetzt ist? Also ich meine, im Moment würde ich es wahrscheinlich machen, so fußlahm wie ich bin, kann ich mich zu ihnen setzen. Aber eigentlich denkt man doch immer, nö, da sitzt schon jemand, ne? So.
Ja, ich habe das ja, früher, ich meine, ne, ich will jetzt nicht schon wieder über Franken herziehen, aber es ist, ich habe das ja in meinem Programm früher immer gesagt. In Franken war das ja immer so, wenn du dich irgendwie zu anderen Leuten an den Tisch gesetzt hast im Restaurant und dann vielleicht auch noch gegrüßt hast und nach der Karte gefragt hast, konnte es ja sicher sein, dass irgendjemand schon stöhnt und sagt, die Goschen geht in einer Tour. So, da sind wir einfach ein bisschen anders gestrickt. Aber nee, ich bin ja wirklich manchmal ganz gern für mich, gebe ich ganz offen zu.
Ja.
Und manchmal möchte ich auch einfach nur da sitzen und mich nicht unterhalten müssen.
Dann würdest du dich vor die Schrift setzen, so einfach
ist das. Ja, dann würde ich mich vor die Schrift setzen. Aber das ist ja gut, man kann es ja auswählen. Das ist ja, gut, manche Leute, glaube ich, würden es auch einfach ignorieren. Ich weiß, ich war gestern in Hannover und ich hatte Kopfhörer drin und ich habe da gerade mit meinem Agenten telefoniert und hatte tatsächlich so ein bisschen ein wichtiges Gespräch zu führen mit ihm. Und dann kam eine Frau zu mir mit ihrem Rollator und redet halt auf mich ein irgendwie. Und ich habe sie wirklich nicht verstanden einfach. Und ich habe dann kurz die Kopfhörer rausgemacht und habe gesagt, Entschuldigung, ich bin gerade am Telefon, ich helfe Ihnen gleich. So. Und sie hat aber einfach weitergeredet, so bis sie dann irgendwann mit dem Rücken zu mir gedreht hat und ich verstanden habe, dass ich ihr wohl ihre Regenjacke hinten runterziehen sollte, weil sie da nicht hingekommen ist.
Jetzt muss man aber dazu sagen, heutzutage ist es auch gar nicht mehr so einfach, wenn man nicht mit diesen riesigen Kopfhörern rumläuft.
Ja, das stimmt.
Zu erkennen, ich meine, gut, du hast jetzt keine Haare, aber bei mir ist es dann so, es sieht jetzt nicht sofort jeder, wenn man so ein paar Stöpsel
hat. Leute glauben einfach, du bist bescheuert und redest halt ein bisschen vor dich hin, dann kann man ja auch mit dir reden. Vielleicht
du, das glauben
mal.
Menschen sowieso immer, weil ich beruflich bedingt oft einen Knopf im Ohr habe und auch sehr oft zu Gästen in Sendungen und so weiter sage, halten Sie mich nicht für verrückt, es gibt wirklich jemanden, mit dem ich gerade rede. Also, ich weiß, worum es geht. Aber sehr schön. Also, wir merken uns den Bart meistens, wenn sie den sitzen sehen lassen, sie sitzen alleine. Und bei der Link kommen sie gerne mal dazu und plaudern eine Runde. Du bist dran mit deiner guten
Also,
Geschichte.
Es sei denn, sie haben natürlich eine Packung Blätterkrokant dabei. Da können sie jeder.
Ach, zum Füttern. Deinen Elefantentransport würde man mit Blätterkrokant füllen und du würdest es zum ersten Mal schaffen, nicht anhalten zu müssen.
Das stimmt. Und ich habe es dir noch nicht mal erzählt, aber ich habe letzte Woche in München wieder eine Packung Maltesers geschenkt bekommen.
Ich kann dich ganz schlecht hören.
Okay, so, gut, dann mache ich mit meiner Geschichte weiter.
Ja.
Ich habe eine Geschichte dabei aus den USA. Und wie so oft bei guten Geschichten fängt sie eigentlich mit einer schlechten Nachricht an. Deswegen möchte ich das auch direkt hinter uns bringen. Es ist, es gibt einen gewissen, ich würde mal sagen, beunruhigenden Trend in den USA. Es gibt immer mehr Politiker, Elterninitiativen, Organisationen, meistens wirklich aus der schon nicht mehr konservativ, sondern wirklich stramm rechten Ecke, die versuchen, Bücher zu verbannen, Bücher aus dem Schulunterricht zu verbannen, aus Bibliotheken zu verbannen, weil die nicht in ihr Weltbild oder in ihre politischen Anschauungen reinpassen. Es geht dabei wirklich fast ausnahmslos um Bücher über homosexuelle Menschen, über bisexuelle Menschen, über Transpersonen, über Schwarze, über Minderheiten insgesamt. Das wird einfach nicht mehr gerne gesehen, dass solche Bücher in Bibliotheken stehen, in Schulbibliotheken stehen, im Schulunterricht behandelt werden. Und das ist wirklich so ein neuer Trend, dass sich da diese Gruppen zusammenschließen und mit massiven Beschwerden diese Bibliotheken zubomben, bis dann irgendein Bibliothekar einfach aufgibt und die Bücher aus dem Regal räumt.
Unglaublich.
Finde ich hochproblematisch, wirklich hochproblematisch. Und weil, weißt du, ich bin immer so ein bisschen der Ansicht, also wer so Bücher über Minderheiten, ne, aus der Bibliothek Band, der hätte wahrscheinlich auch wirklich kein Problem damit, sie auch noch anschließend zu verbrennen. Und da schrillen bei mir einfach alle Alarmglocken. Also das finde ich ganz schwierig. Niemand muss gezwungen werden, irgendwas zu lesen, aber die Leute sollten wenigstens die Möglichkeit haben, etwas zu lesen, was sie interessiert. So, und jetzt gibt es aber, und jetzt kommen wir zur guten Nachricht, die ist natürlich viel wichtiger, eine Gegeninitiative. Und zwar, es gibt die Brooklyn Public Library. Und die hatte eine tolle Idee, beziehungsweise ein paar Bibliothekare dort hatten eine tolle Idee. Sie geben Gratisausweise für ihre Online-Bibliothek aus. Und zwar an Jugendliche aus den Vereinigten Staaten. Zwischen 13 und 21 kann sich da jeder einen kostenlosen Ausweis bestellen. Und mit diesem Ausweis können diese Mädels, Jungs über eine 500.000 Bücher online ausleihen, also auf ihren E-Book-Reader. Die Aktion ist letztes Jahr erst gestartet. Es wurden schon 6.000 Ausweise ausgegeben. Es wurden über 52.000 Medien ausgeliehen mit diesen Ausweisen. Und es geht auch nicht nur darum, dass man sich Bücher ausleihen kann. Also diese Bibliothekare da in Brooklyn sagen auch ganz klar, ihnen geht es nicht darum, dass man jetzt nur in Anführungszeichen verbotene Bücher, also in dem jeweiligen Bundesstaat verbotene Bücher liest, sondern sie können lesen, was sie wollen. Sie sollen nur einfach die Möglichkeit haben, das auf die Medien zuzugreifen, die sie interessieren und eben nicht eingeschränkt werden von irgendwelchen politischen Gruppen, denen das nicht passt. Es gibt aber auch noch die Möglichkeit, es gibt so einen Intellectual Freedom Teenager Council, wo man sich also mit anderen über solche Themen austauschen kann und auch über das Thema Zensur mit ihnen sprechen kann. Man kann sowas wie eine Brieffreundschaft anfangen mit anderen Mitgliedern oder Ausweisinhabern von dieser Brooklyn Library und kann sich von denen auch Bücher empfehlen lassen. Und man kann sich auch informieren lassen, was man tun kann, wenn man das Gefühl hat, dass die eigene Bibliothek da in Bedrängnis gerät, zum Beispiel. Das Ganze sollte eigentlich zeitlich begrenzt werden. Es ist aber ein so riesiger Erfolg geworden, dass sie jetzt beschlossen haben, es einfach weiterzumachen. Und nur um mal zu zeigen, auch wie wichtig dieses ganze Thema ist, es gab letztes Jahr also über 1200 Beschwerden über Bücher von eben solchen politischen Gruppierungen. Im Jahr vorher waren es noch 700, also das hat sich fast verdoppelt. Und es wird offensichtlich immer mehr, weil das einfach eine beliebte Art ist, unliebsame Lektüre, unliebsame Meinungen loszuwerden. Und deswegen ist diese Aktion einfach, finde ich, so großartig. Und die 5 Initiatoren aus Brooklyn wurden jetzt auch zu den Librarians of the Year, also zu den Bibliothekaren des Jahres gewählt. Und ich finde es eine super Aktion. Books Unbanned heißt das Ganze. Erkundigt euch da ruhig mal ein bisschen. Finde ich wirklich toll. Ich habe ein paar Artikel dazu gelesen, kann ich nur empfehlen. Großartige Aktion.
Ja, vor allem die Schwelle dafür ist ja so niedrig, ne? Ich habe letztens noch mal gelesen, da ging es um Bücher, die verbannt wurden, weil die Regenbogen als Thema hatten, ja? Absolut. Und solche Geschichten. Also es ist wirklich völlig ist absurd und gruselig und vor allem auch mit der Geschichte, wie wir sie ja in Deutschland selber fabriziert haben. Absolut. Obacht mit solchen Entwicklungen. Und wenn da Leute dagegen halten, immer unterstützen, also wirklich.
Ich finde das echt ganz schwierig. Und man muss jetzt mal sagen, ne, die USA, ein Land, dem wir uns ja jetzt haben, aber so den Wertekanon oder sowas, die Ideologien und so weiter angeht, irgendwie dann doch einigermaßen verbunden fühlen. So, wenn ich das dann höre, was da gerade passiert, ne, du hast es vollkommen richtig gesagt, das mit dem Regenbogen, es wurde ja zum Beispiel aus irgendeiner Schulaufführung musste das Lied Rainbow Land, glaube ich, von Dolly Parton musste rausgebracht werden, weil es da drin halt irgendwie der Text vorkommt, hey, hier im Regenbogenland darf jeder so sein, wie er will. Das fanden offensichtlich Leute schon anstößig. Es gibt auch zum Beispiel ein Bilderbuch in Amerika, das wahnsinnig beliebt ist. Das ist von dem schwulen Pinguinpärchen, das ein fremdes Ei aufzieht, was ja auf einer wahren Geschichte beruht, wie wir auch schon hier im Podcast berichtet haben.
Die sind dazu super, die beiden.
Genau, und dazu gibt es wohl ein ganz süßes Kinderbuch, ein Bilderbuch. Und das wird jetzt auch aus sehr vielen Bibliotheken schon wieder raussortiert, weil das halt nicht in dieses Weltbild reinpasst und in dieses, ja, man muss es leider auch sagen, meistens christlich-fundamentalistische Weltbild reinpasst, dass da eben zwei Jungs sind, die ein Kind großziehen. Also es ist ganz gruselig und deswegen, ich finde so eine Aktion dagegen echt beide Daumen hoch. Finde ich super.
Super. Also keine Ahnung, was da im Moment los ist, aber in der Tat eine
seltsame Entwicklung. Ne, es ist ja leider echt oftmals so, ne, was in Amerika passiert, dass es dann irgendwann doch auch zu uns rüberschwappt. Und wenn, dann bin ich der Erste, der diese Aktion mitbegründet in Deutschland.
Absolut. Also ich, Bücher sowieso und gerade ja. auch, wenn man sagt, überhaupt, man bringt zum Lesen. Und ich meine, Bücher haben ja auch so diesen Wert, ne, dass da so viel Gedankenfreiheit ja. drin ist. Und das wäre ja ganz und gar gruselig. Also super, dass du das ja. mitgebracht hast. Und wenn ihr vielleicht irgendwo hört, es gibt Initiativen, die sowas unterstützen und so, gerne immer her mit diesen Geschichten. Das verbreiten wir gerne, wenn man da soweit das unterstützen kann. Also sind wir gerne dabei. Ja, wir haben ja, es gibt ja auch andere Entwicklungen. Wir haben ja zum Beispiel in diesem Jahr schon gehört, dass ein kleines Mädchen im Rollstuhl in die Sesamstraße einziehen wird. Wir haben ja hier auch schon im Podcast drüber geredet. Also das sind so Entwicklungen, wo dann es wieder darum geht, dass man sagt, also alle sind in unserer Gesellschaft zu integrieren und auch abzubilden und wahrzunehmen. Und deswegen finde ich die Geschichte, die ich jetzt mitgebracht habe, so schön. Und zwar sind wir in Griechenland und dort gibt es eine Firma, die es jetzt möglich macht, dass an wirklich 300 Stränden man barrierefrei ins Wasser kommt. Und
Toll.
Das ist eine Firma, die heißen, ich glaube, SeaTrack, genau, SeaTrack heißen sie. Und die bauen, also sieht auch so ganz cool aus, das ist ganz futuristisch, das ist wie so ein großes Laufband, sage ich jetzt mal von der Optik, auf Schienen mit einem Stuhl drauf. Und du kannst also quasi, wenn du auf den Rollstuhl angewiesen bist, kannst du umsteigen in diesen Stuhl rein. Und der fährt dann wirklich bis zum Wasser. Und du kannst, weil viele Menschen, die im Rollstuhl sitzen oder vielleicht auch mal vorübergehend, so wie ich das ja jetzt auch mal kurz hatte, auf den Rollstuhl angewiesen sind, du kommst ja einfach nicht durch den Sand da irgendwie hin. Ja. Vielleicht kommst du noch
Hab
über.
Ich noch nie dran gedacht, hast du natürlich vollkommen recht, ja, das ist ein Albtraum.
Du kommst zwar über viele nett gemachte Stege inzwischen auch an Strände, aber du kommst ja irgendwie nicht ins Wasser. Und machen wir uns nichts vor, wer will dann da schon irgendwie komisch rein robben und krabbeln über den Sand? Das ist ja irgendwie auch nicht würdevoll. Und deswegen ist das natürlich sensationell zu sagen, wir haben da jetzt sowas entwickelt. Und damit können wirklich Menschen dann einfach haben einen freien Zugang ins Meer. Was ich ganz schön finde, ist, der Tourismusminister von Griechenland hat jetzt auch gesagt, also der gleichberechtigte Zugang zum Meer ist ein unveräußerliches Menschenrecht. Und wir haben ja jetzt hier auch schon häufiger drüber geredet, was man so übersieht, was man so als Mensch, der gucken kann, der gehen kann, bei dem erstmal so alles grundsätzlich irgendwie gerade läuft, was man übersieht, was für manche Menschen echt eine Schwierigkeit ist und wo es hakt und wo man sagt, ja sorry Leute, ich kann nicht mit euch schwimmen gehen zum Beispiel. Ja. Und diese Rampe, also wir werden das auch mal in die Shownotes mit reinpacken, also sieht wie gesagt stylisch aus und die ist auch noch komplett durchdacht, die kann man nämlich wieder abbauen, also die ist komplett, also die sind die Schienen, die werden dann am Ende der Saison werden die auch wieder abgebaut dann, damit da nicht dauerhaft was in der Natur steht, außerdem wird das ganze Ding mit Solarzellen betrieben, also man braucht da jetzt keinen zusätzlichen Strom oder sonst irgendwas und dann kann man das im Winter, damit das dann auch erhalten bleibt, wird das dann wieder abgebaut und dann gibt es, wie gesagt, an fast 300 Stränden in Griechenland jetzt in diesem Sommer diesen Zugang. Finde ich super.
Ach, finde ich mega. Das ist wieder so, da kommen wir wieder zu den alten Themen, du hast ja auch schon angesprochen, ne? Man macht sich einfach keine Gedanken darüber. Und ich echt, ohne Witz, jetzt gerade, als du das erste Mal gesagt hast, dachte ich mir, ja natürlich, mit dem Rollstuhl an den Strand, das ist ja absolut unmöglich. Ich meine, geh mal allein mit dem Fahrrad, wenn du mal die tolle Idee hast, ein Fahrrad irgendwie am Strand entlang zu schieben oder sowas und dann merkst, ach nee, geht gar nicht, einfach macht überhaupt keinen Spaß. Da bist du ja als Rollstuhlfahrer komplett aufgeschmissen.
Einfach. Ja, und es ist ja,
war mir noch nie so bewusst.
Es ist ja auch so, wenn du, sagen wir mal, einfach Probleme hast zu laufen, ist ja auch immer, ne, Sand sowieso schwierig. Genau. Deswegen, es gibt ja wirklich in vielen Urlaubsorten und Regionen inzwischen diese Stege, da wird sich auch wirklich gekümmert, dass man da auch einen Zugang dann hat, vielleicht zum Strandcafé und so. Also da haben die ja ganz viele Orte ganz viel gemacht, ohne Frage. Aber eben der Zugang zum Meer und zu sagen, ja, Freunde, ich sitze vielleicht im Rollstuhl, aber ich würde auch gerne eine Runde schwimmen gehen.
Auch gerne mal schwimmen.
Und das können ja wirklich viele Menschen, obwohl sie im Rollstuhl sitzen müssen. Ja. Und deswegen also eine tolle Idee, da mache ich auch gerne mal Werbung für eine Firma, die das da entwickelt hat. Gibt auch Fördergelder, soweit ich weiß, von der EU für diese Projekte, also absolut sinnvoll und toll.
Bei der Gelegenheit dachte ich mir auch, ich war einfach schon viel zu lange nicht mehr in Griechenland. Bist du Griechenland erprobt?
Ich habe wirklich nach der Schule, habe ich eine, oder in der Schule noch, eine ganz große Reise gemacht durch Griechenland, ganz toll mit dem Rucksack, bis heute abgespeichert, dieses Inselhopping gemacht, auf dem Festland unterwegs, in Zügen, da nachts mit dem Zug durch Griechenland, das war ganz aufregend, ich war ja noch gar nicht so alt.
Mega, oder?
Ja, das war total schön und wir haben wirklich auf diesen Inseln, das war alles traumhaft und irgendwie, manchmal verrutscht man ja dann so oder rutscht weiter mit Urlaubszielen, wo man dann häufiger ist. Und irgendwie ist mir Griechenland abhanden gekommen. Und
aber jetzt, das ist so lustig, mir geht's ganz genauso. Ich hatte nämlich, wir haben eine Studienfahrt gemacht in der, ich glaube, 12. Klasse war das oder was, sind wir ins Pindusgebirge nach Griechenland und waren da wandern eben so mit der Schule. Und ich fand's mega, die Leute unfassbar freundlich, die Landschaft großartig, alles toll.
Tolles Essen natürlich, nicht zu vergessen.
Tolles Essen. Für uns beide. Da bin ich mal gespannt. Wobei, da müsste ich mal wieder hin. Weil ich finde, so der Grieche in Deutschland ist ja doch immer sehr fleischlastig, muss man einfach mal sagen.
Da wollte ich gerade das andere erzählen, weil ich habe dort erstens fantastische Bäckereien damals kennengelernt.
Ah ja, okay.
Die Bestes, wir haben uns da irgendwie auch kaum ernährt, immer direkt irgendwie an irgendeinem Kai gegessen und so und haben da immer ganz lecker vom Bäcker geholt und ganz tollen Fisch, weil wir waren da überall in den Küstenorten und so und da hingen die dann da schon frisch geangelt und das war auch toll.
Ich muss einfach jetzt schon wieder über uns zwei lachen. Weißt du, da haben wir eine Geschichte über Rollstuhlfahrer am Strand und irgendwie schaffen wir es doch innerhalb von 3 Sekunden wieder zum Essen zu kommen.
Ja, ich sag
doch. Wie wir es nur immer machen. Aber wir halten fest, Griechenland, toll, 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 3 Daumen hoch und vielleicht doch auch mal wieder in Urlaub hin.
Auf jeden Fall. Spätestens jetzt. Ich habe Hunger.
Ich werde es machen. Du bist dran. Ich habe noch eine Geschichte und ich bleibe ein bisschen beim Thema Buch und beim Thema Schreiben. Passt ja auch, am Sonntag war ja Welttag des Buches, habe ich ganz vergessen. Aber deswegen passt das ganz wunderbar in diese Woche rein. Und ich starte da mal mit einer Frage. Bist du Tagebuchschreiberin oder warst du es mal?
War ich als junges Mädchen. Okay. Also ein bisschen aus Protestgründen, worüber man sich so aufgeregt hat. Das wurde dann da eingeschlossen, auch wirklich mit so einem kleinen Schlüsselchen dran.
Richtig das Diddlemaus-Tagebuch mit dem kleinen Vorhängeschloss? Nee, kein
Diddle. Ich hatte auch tatsächlich nie eine Diddlemaus. Da muss ich kurz, bevor da der falsche Eindruck entsteht. Nee, ich hatte sogar ganz klassisch, das sah eigentlich fast aus wie so ein Briefmarkensammelalbum. Ich hatte nämlich ein dunkelbraunes stoffbezogenes Tagebuch. Also richtig schön war das nicht, aber bitte.
Ihr hattet ja nichts.
Ich hatte doch nichts. Aber komm mit stoffbezogen, bitte sehr. Das war fein.
Immerhin, dunkelbraun, das war ja Daniel Cree. Ich habe früher kein Tagebuch geschrieben. Doch, was ich als Kind hatte, war, ich hatte ein Sprüchealbum, das weiß ich noch.
Natürlich.
Und zwar, man hätte ein bisschen ahnen können, wo die Reise bei mir hingeht. Ich hatte wirklich ein kleines Büchlein, wo ich mir alle lustigen Gags und Sprüche reingeschrieben habe, die ich so gehört habe. Oder auch so Sponti-Sprüche, weißt du, so Graffiti, die ich lustig fand oder sowas. Die habe ich mir da alle reingeschrieben. Oder es gab ja auch bei Duplo, gab es lange Zeit die frechen Früchtchen. Oh mein Gott, jetzt bricht alles aus mir raus. Das war, das waren dann so Obst, also so Früchte, die dann einen flotten Spruch gesagt haben. Da war dann eine Zwetschge abgebildet und da stand oben drüber, pflau mich nicht an. Zum Beispiel.
Ich habe gerade gedacht, schade, dass man beim Podcast nicht sehen kann, wie ich den Kopf schüttel.
Man hört es auch ein bisschen, keine Angst, man hört es durchaus. Nein, das fand ich alles ganz toll und das habe ich mir alles aufgeschrieben, aber sonst Tagebuch richtig habe ich nicht geschrieben. Aber ich kann dazu sagen, du bist in allerbester Gesellschaft oder du warst es damals auch schon. In Großbritannien zum Beispiel gab es eine Umfrage, dass 3 von 10 Jugendlichen Tagebuch schreiben.
Siehste?
Und hauptsächlich sind es tatsächlich Mädchen. Warum ich das alles erzähle, ist eine tolle Geschichte im Katapult-Magazin, die ich diese Woche gelesen habe. Und zwar ist Tagebuchschreiben völlig unterschätzt, was die gesundheitlichen Auswirkungen angeht, nach allem, was man jetzt mittlerweile sagen kann. Es gibt also mehrere Studien, die beweisen, dass Tagebuchschreiben Stress vermindern kann, bei der Verarbeitung von Traumata helfen kann und das finde ich besonders beeindruckend, sogar das Immunsystem stärken kann. Es gibt also einen US-amerikanischen Psychologen, der hat das sogenannte expressive Schreiben entwickelt. Der hat also Leuten empfohlen, wenn sie eine, ich sag mal, emotional aufwühlende Situation haben, sich das von der Seele zu schreiben. Und es gibt mittlerweile über 200 Studien zu diesem expressiven Schreiben, die alle darauf hindeuten, dass das wirklich einen positiven Effekt auf die Gesundheit und auch auf die psychische Gesundheit hat. Selbst also bei unheilbar kranken Menschen, da geht es also wirklich um HIV, um Krebs etc., kann dadurch das Immunsystem gestärkt werden. Es kommt ein bisschen darauf an, wie man es macht. Also man sollte nicht einfach nur sein Leid vor sich hinschreiben, sage ich mal, sondern es geht halt auch ein bisschen darum, wie fühle ich mich und wie versuche ich damit umzugehen. Also auch den Verarbeitungsprozess sollte man aufschreiben. Und da hat sich also wirklich rausgestellt, dass das Wohlbefinden im Vergleich zur Kontrollgruppe, die kein Tagebuch geschrieben hat, um 23% höher war, was ich schon ordentlich finde. Der Grund dafür ist, dass die schriftliche Auseinandersetzung mit dem, was in einem passiert, wohl die Aktivität der Amygdala dämpft. Das ist der Teil des Gehirns, der für Emotionen zuständig ist und zum Beispiel halt Furcht erzeugt. Und das wird dadurch ein bisschen verlangsamt. Reduziert. Und deswegen sind die Leute mehr sind mehr so bei sich und kommen besser damit klar. Lustigerweise hat sich herausgestellt, dass das vor allem introvertierten Menschen hilft und, jetzt halte ich fest, Männern vor allem hilft. Nämlich, weil, ja, man kann sich's ein bisschen herleiten, es geht vor allem um Menschen, die eher nicht so gewohnt sind, über ihre Gefühle zu reden. Und das ist leider immer noch bei Männern sehr oft der Fall. Dass das für die also gut ist, wenn sie es wenigstens aufschreiben. Und selbst wenn man jetzt mal von den gesundheitlichen Aspekten weggeht, Tagebuchschreiben hilft nachweislich auch, einfach so die Gedanken zu ordnen und so ein bisschen zu strukturieren und einfach besser sein Leben in den Griff zu kriegen. Fand ich spannend.
Ich muss ja sagen, ich bin fast ein bisschen traurig aus anderen Gründen, dass ich Tagebuchschreiben aufgehört habe und dass ich überhaupt, dass man sich dafür keine Zeit nimmt. Es gibt ja Menschen, die schreiben auch immer auf, was ihnen überhaupt passiert ist, Gutes passiert ist oder Schlechtes, wie auch immer. Und ich finde, das ist so schade, weil ich habe irgendwann nochmal in das Tagebuch reingeguckt und dann bin ich so meinem Ich begegnet. Und zwar dem 13-Jährigen. Genau. Und das war total spannend, also das, weil das ist ja wie ein Fotoalbum, aber eben aus dem Kopf. Und das war wirklich, ich fand das interessant. Aha, das habe ich damals empfunden oder gedacht. Und ich würde mir auch heute wünschen, dass ich mir viel mehr aufgeschrieben hätte. Oder man hat ja diese Fotosammlungen inzwischen in seinem Handy, 20.000, auf die man gar nicht mehr guckt. Und in so Momente einzutauchen oder nochmal, ach, das war damals, da ärgere ich mich so ein bisschen, dass man das dann doch nicht macht. Weil das gehört ja auch mit dazu. Das ist ja so ein Aufräumen, ob man das jetzt macht, eben um eine Krankheit oder etwas besser zu verarbeiten oder ob er einfach sagt, ich erinnere mich nochmal an was Schönes, was heute war, weil ich habe mich schon wieder aufgeregt oder so. Das finde ich super eigentlich.
Kann ich dir auch noch was zu sagen? Also zum einen, ich war letzte Woche in Erlangen und bin da aufgetreten und da kam nachher ein Pärchen an meinen Autogrammestand. Die haben sich ihre Tickets signieren lassen von mir und die haben gesagt, das kommt jetzt in unser Glas. Und ich so, was habt ihr denn für ein Glas? Und dann haben die gesagt, dass sie also alle Tickets, alle, keine Ahnung, ne, Eintrittskarten von irgendwelchen Sachen, die sie im Jahr gemacht haben, die schmeißen sie das ganze Jahr über in ein Glas und an Silvester leeren sie dieses Glas aus und gucken sich alles an, was sie dieses Jahr so erlebt haben und erzählen sich dann nochmal die besten Geschichten darüber und so weiter. Fand ich unfassbar goldig, weil ich mir dachte, was ist das für eine schöne Silvestertradition, einfach dieses Glas dann nochmal auszuleeren und zu denken, Mensch, was haben wir alles Tolles gemacht dieses Jahr? Das fand ich schon, also das fand ich schon total großartig. Hier wirklich nochmal große Empfehlung und großen Respekt vor dieser Idee. Und was ich dir auch sagen kann, ich habe tatsächlich mit dem Tagebuchschreiben wieder angefangen und zwar vor anderthalb Jahren. Ich habe das früher ja nie so richtig gemacht und ich mache das jetzt echt ohne Witz seit anderthalb Jahren jeden Tag, also nur unterschiedlich lang natürlich, aber ich habe einfach damals, weil da ging es gerade so aufs neue Programm zu und ich habe gedacht, boah, ich habe so viele Sachen im Kopf, aber ich kriege sie irgendwie nicht geordnet und ich muss mal irgendwie da ein bisschen Struktur reinbringen. Und dann habe ich angefangen, mich wirklich jeden Morgen hinzusetzen und ein paar Sachen aufzuschreiben. Und ich finde es, ohne Witz, also mittlerweile, mir fehlt richtig was, wenn ich es mal einen Tag lang nicht gemacht habe. Also mal davon abgesehen, ne, dass man sich wirklich noch mehr an die Dinge dann auch erinnert. Aber vor allem, weil mir so viel Zeug immer durch den Kopf geht, dann habe ich eine Idee für einen Podcast, dann habe ich eine Idee für ein Stand-up. So, und dann denke ich mir immer so, ja, das merke ich mir dann. Merkst du dir natürlich überhaupt nicht. Und mittlerweile schreibe ich mir das einfach morgens immer kurz auf, so, und aber auch alle möglichen anderen Sachen, die mich gerade beschäftigen. Und dann ist das, und ohne Witz, wenn ich das beendet habe, ist mein Tag quasi geordnet. Dann weiß ich, was ich vorhab und dann weiß ich, was ich machen will. Und das ist unfassbar. Ich finde es wirklich ganz toll. Also ich kann das wirklich jedem nur empfehlen.
Also, wir haben verschiedene Dinge wieder zu tun. Wir müssen nach Griechenland, wir sollten mehr Tagebuch schreiben und wie immer haben wir auch
immer Essen.
Immer essen, richtig. Also das wird auf jeden Fall immer ein Punkt im Tagebuch sein. Ihr habt eigentlich auch immer nur eine kleine Aufgabe, einmal in der Woche unseren Podcast hören, mindestens. Ja. Und danach, wenn ihr Lust habt, oder vielleicht habt ihr das auch schon gemacht und dann erzählt das einfach weiter, wenn ihr uns hört, da freuen wir uns auch immer drüber. Oder ihr macht mal auf der Plattform, auf der ihr unterwegs seid, Podigy, Apple, Audible, was haben wir, Spotify, egal, guckt einfach.
Diese, alles.
Diese, genau, ob ihr uns ein Häkchen geben könnt, einen Stern, vielleicht einen Kommentar dazu, freuen wir uns drüber. Und ihr könnt uns natürlich immer, ihr habt es gemerkt, auch Katrin ist heute groß rausgekommen in unserem Podcast. ihr könnt uns immer gerne schreiben, Feedback geben zu unseren Geschichten, aber auch gerne eigene schicken. mail@erzählmirwasgutes.de mit Ä oder AE, wie ihr möchtet, wir machen alles mit.
An dieser Stelle nochmal einen großen Dank an meinen Bruder, weil wir ja immer hier erzählen, dass wir ja auch mittlerweile erzählmirwasgutes.de mit Ä haben, also nicht mehr nur mit AE. Und mein Bruder hatte dann auch noch die Idee, uns auch noch die Website www.erzählmirwasgutes.de zu sichern. Also auch die gehört jetzt noch uns. Das heißt, ihr könnt wirklich schreiben, was ihr wollt. Es kommt auf jeden Fall bei uns an.
Sehr schön.
Und zum Schluss haben wir auch immer so ein bisschen ein Highlight aus unserer letzten Woche oder aus der noch kommenden Woche, worauf wir uns freuen. Und quasi unser internes Silvesterglas, würde ich das mal so nennen, für diese Woche. Was ist es denn bei dir diesmal, Susanne?
Diesmal ist gar nichts, was ich vorhabe oder was noch kommt, sondern ich habe nur noch etwas Kleines entdeckt, was mich gestern sehr erfreut hat, weil ich mich sehr ertappt fühlte. Es gibt ja die Kollegen von Kugel 2 und die machen immer so kleine, schöne Clips im Netz.
Da gefällt mir sehr gut. Da hatten wir schon die Bushaltestelle mit dem Windschutz, das war ganz toll. Ja.
Und die haben aber diese Woche, ich muss sagen, ich gehöre dazu, ich bin eine von diesen Menschen, Kindern, Frauen, die Klamotten auf einem Stuhl sammeln. Ja, ich tue das, es können dabei Berge entstehen, weil es ist ja auch so, ich weiß ja nicht, wann ich es wieder anziehe und dann kombiniere es vielleicht neu oder ich ziehe mich am Tag um und dann kommt das andere wieder. Also es gibt bei mir, wenn ich zugeben muss, sogar nicht nur den Klamottenstuhl, sondern mehrere Klamottenmöbel, aber die hatten das Klamottenzimmer, ja, das wäre ja schon wieder fast zu geordnet für mich, es muss sich ja irgendwo verstreuen. Und die haben ganz niedlich, die haben einen kleinen Clip gemacht, wenn dein Klamottenstuhl sprechen könnte. Und den müssen wir auf jeden Fall mit in die Shownotes bringen. Wir sind einfach nur zu sehen, lauter Stühle, die behangen und beworfen werden mit Klamotten und was die dann so antworten würden und auch beschreiben und sagen könnten, wenn sie denn mal wahrgenommen würden, auch in ihrer Großartigkeit, ein Klamottenstuhl zu sein. Und ich habe wirklich so, ich habe kurz geguckt, ob jemand geguckt hat, ob mich jemand gesehen hat, wie ich wieder was irgendwo hingeworfen habe. Aber das hat mich erfreut, das sind ja mal so Kleinigkeiten, die einfach sehr schön sind. So, deswegen, das war gar nichts, was ich vorhatte, aber ein kleiner Empfehlungsclip.
Da freue ich mich sehr drauf, den zu sehen, weil ich glaube, wir sind ja da in einer sehr ähnlichen Situation. Also bei uns ist es kein Stuhl, sondern es ist der Wäschekorb quasi im Zimmer, im Schlafzimmer, da ist oben so ein Deckel drauf und da landen erstmal alle Klamotten. Und das Problem ist halt einfach, und das kennst du ja auch alles, so, erstens als Hundebesitzer, du kannst, wenn du nach Hause kommst, dich sehr oft einfach schon wieder komplett umziehen, weil du bist ja nass und dreckig, so. Mhm. Dann machen wir auch noch Sport, das heißt, du kommst nach Hause und dann hast du die ganzen Sportklamotten, die müssen ja auch irgendwo hin. So, dann sind wir beide auch noch vor der Kamera oder auf der Bühne, das heißt, das ist ja auch nochmal andere Klamotte. Also es gibt wirklich einfach Tage, wo ich mich viermal am Tag umziehen muss, weil unterschiedliche Anforderungen, weil es einfach so ist. Und dann, man könnte es immer alles sofort wegräumen. Aber ganz ehrlich, wer das macht, der schafft es auch, ein Basilikum aus dem Supermarkt 3 Wochen gesund zu halten. Das ist doch nicht mehr natürlich.
Ja, obwohl, meine Mutter ist, die hat so eine Ordnung, das ist unglaublich. Und die, bei der würde, und da hast du komplett recht, die hat obendrauf noch den grünen Daumen, bei ihr überlebt auch jedes Gemüse und jedes Pflänzchen. Natürlich. Das scheint einen Zusammenhang zu geben.
Jetzt habe ich aber gerade so einen Evelyn Hamann im Kopf. Deine Mutter!
Nee, aber tatsächlich, ich finde das so faszinierend, wenn immer alles so ganz aufgeräumt ist. Ich meine, das geht, sobald du irgendwie zusammenwohnst, haut das eh schon nicht mehr hin.
Nein,
da kann man das
Kinder
nicht so gut.
Recht nicht,
was alleine unser Küchentisch, da ist der Klamottenstuhl gar nichts, was sich da ansammelt. Das ist quasi ein Tagebuch, ist unser Küchentisch.
Das siehst du, ja, gut, das ist eure Art, Tagebuch zu schreiben.
Guck mal, was wir heute alles schon gemacht haben. Hier liegt es ja noch.
So, du bist dran. Mein Highlight der Woche kommt hoffentlich am Donnerstag. Ich sage hoffentlich, ich habe noch eine gewisse Mini-Skepsis. Also, ich sag's mal, wie es ist. Ich bin am Donnerstag im Musical. So, du warst ja schon drin, Moulin Rouge, hier in Köln.
Ja.
Und es hat dir gefallen. Ich bin ja bekannter Musical-Skeptiker. Aber ich habe bei dem Musical gesagt, da möchte ich unbedingt rein. Und weil ich habe nur das Interieur gesehen von dem Musical-Dome, wie sie das umgebaut haben. Und allein deswegen wollte ich unbedingt reingehen. Und mein Mann hat mir tatsächlich zum Geburtstag Karten dafür geschenkt. Und jetzt am Donnerstag gehen wir rein. Und ich hoffe, dass es mir gefällt.
Ich bin überhaupt kein Musical Jumper. Ich renne da auch nicht rum und ich gehe super selten ins Musical und du wirst Freude daran haben. Es ist wirklich ein sehr, sehr gutes Musical mit guter Musik. Also da muss man schon irgendwie quer auf dem Kopf sein. Das ist eigentlich für jeden was. Ich kann mir kaum vorstellen, dass Leute da rausgehen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ich nächste Woche kein Wort darüber verliere, dann war es vielleicht doch nicht so meins. Aber ansonsten hoffe ich, dass
und du hast Angst, dass ich dich für quer im Kopf halte.
Das
und deswegen sagst du nichts.
Da sage ich dann nichts mehr. Ihr werdet, achtet mal genau drauf. In der nächsten Folge, das wird die Folge 93, die gibt es nächsten Mittwoch natürlich wieder. Und bis dahin würde ich sagen, macht euch eine schöne Zeit.
Genau, und erzählt euch was Gutes. Tschüss.